Ja, lieber Herr Kollege Schulz, herzlichen Dank für die Einführung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Freut mich sehr, dass wirklich ein reges Interesse besteht an diesem Thema. Ich muss gestehen, als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich überlegt, naja, wie viel wissen Sie über Energienetze, wie viel wissen Sie über künstliche Intelligenz, wie viele Experten sitzen hier, wie viele Neugierige. Und ich glaube, mein Ansinnen ist es der Versuch, Sie einfach mitzunehmen. Und je nachdem, an irgendeiner Stelle werde ich Sie möglicherweise hier und da mal abhängen, aber hoffentlich dann auch wieder einfangen. Wenn wir über intelligente Netze reden, dann habe ich hier mit diesem Bild mal angefangen, mit diesen hübschen Strommasten, die sind natürlich nicht intelligent. Die sind von intelligenten Designern mal entworfen worden, aber letztendlich, die stehen auch nicht wirklich rum. Das ist also nur eine Animation, wo man mal überlegt hat, wie könnte man das Ganze hübscher machen. Und das ist natürlich auch eine Frage. Stromnetze haben immer mit Akzeptanz zu tun. Keiner will die Leitungen vor der Tür haben. Und da kommt eigentlich genau die Frage dieser Intelligenz ins Spiel. Wie kann man durch eine intelligentere Steuerung, durch intelligente Führung der Netze, durch intelligente Planung letztendlich Netze auch einsparen, dass man eben vielleicht nicht ganz so viel davon braucht. Und das ist etwas, da kommen wir jetzt so Stück für Stück halt im Rahmen des Vortrags hin. Ich habe das wie folgt gegliedert entlang dieser Fragen. Also das eine ist erstmal, wie ist überhaupt das Stromnetz bzw. das elektrische Energiesystem aufgebaut? Dann, warum muss es intelligenter gesteuert werden? Und dann das Hauptthema, also die Methodik sozusagen der künstlichen Intelligenz, sind autonome Agenten. Was ist das überhaupt? Und dann eben die Frage, wie kann man jetzt damit mit diesen autonomen Agenten dieses Energiesystem denn nun wirklich intelligenter steuern? Und dazu gibt es dann halt zwei Beispiele. Also fangen wir mal vorne an. Wenn man sich so die Welt anguckt, ich glaube, man kann es erkennen, wenn man das so aus Satellitenbildern sieht und zusammenbaut, dann erkennt man einfach überall da, wo wirklich viel Energie verbraucht wird und speziell eben elektrische Energie, das kann man eigentlich sehen an der Leuchtkraft, da wo Gebäude beleuchtet sind, wo Straßen beleuchtet sind. Und das ist natürlich ganz stark in den USA, man sieht die großen Städte, man sieht es in Europa, man sieht es auch in China, in Japan, hier die großen Küstenstädte. Also man sieht eigentlich, wie viel Energie wirklich diesen Globus beeinflusst. Und wie sieht es natürlich aus, wenn das mal nicht funktioniert, dann ist natürlich alles dunkel. Und das ist ja auch immer dahinter die Fragestellung, wir sind ja gewohnt, rund um die Uhr Elektrizität zu haben. Das muss ganz sicher sein, das muss für die Industrie zuverlässig sein. Und letztendlich hängt ja auch unsere gesamte Gesellschaft irgendwo von einer gesicherten Energieversorgung und auch speziell Elektrizitätsversorgung ab. Und manchmal knallt es im System. Ich habe hier mal eine Folie, die hatte ich mal vor 10 Jahren gemacht. Da war nämlich quasi so ein besonderes Jahr. Da hat es nämlich ganz, ganz viel geknallt an allen Ecken und Kanten. Wir hatten also einen sehr großen Blackout in Italien. Wir hatten einen Blackout hier in Schweden, in Dänemark, wo es dann auch sehr schwierig wurde mit den Kernkraftwerken. Und dann teilweise, was es immer wieder gibt hier in London, in einzelnen Ländern. Und das ist eigentlich regelmäßig so die kleineren Störungen, die kriegt man meistens gar nicht mit. Manchmal sind es nur Stadtviertel. Aber wenn natürlich auf einmal ganze große Länder oder Teile von Kontinenten dunkel werden, dann wird es natürlich sozusagen richtig spannend. Für uns technisch spannend, aber für die Bürger natürlich sehr, sehr unangenehm. Hier ist es mal so ein bisschen in der Historie aufgelistet. Also 1950 im Westen der USA, kompletter Blackout. Dann New York, eine stark wachsende Stadt, Energieversorgung, mehr und mehr und mehr. Und irgendwann ist der Bogen überspannt. Man kommt mit dem Ausbau nicht hinterher und hin und wieder bricht das Netz zusammen. Hier auch USA, Kanada, 30 Millionen unversorgt. Und also sehr spektakulär war dann 1977 der Raum New York, da hinterher hier 3.700 Menschen inhaftiert. Weil wenn der Strom natürlich über längere Zeit ausfällt, dann ist das natürlich ein Problem für die Sicherheit irgendwann. Dann gibt es Einbrüche, dann gibt es Leute, die Geschäfte plündern und so weiter und so fort. Also die Zustände ändern sich dann doch sehr, sehr schnell ins, sagen wir mal, Unangenehme. Und so geht es dann weiter. Ägypten, dann hier auch der Westen der USA, also ein riesig großer Blackout, Nordindien, Italien, Skandinavien, E.ON, zwischenzeitlich nochmal Indien. Also regelmäßig passiert das. Und wenn man das nachlesen will, wie sich sowas dann auch anfühlen kann und wie es vielleicht wird, wenn das mal sozusagen länger ist, Da gibt es ein schönes Buch, Blackout, von einem Österreicher geschrieben. Und der hat es technisch auch recherchiert. Also das, was hier technisch beschrieben ist, ist wirklich sehr, sehr korrekt dargestellt. Und da wird ganz plausibel eigentlich mal so diese ganze Kette dargelegt. Der Strom fällt aus aufgrund von Manipulationen, ein terroristischer Angriff. Und man kann das Stromsystem erstmal nicht wieder einschalten. Wasser ist weg, die Pumpen laufen nicht mehr, Heizung geht nicht mehr, weil die Heizung elektrisch gesteuert ist. Benzin kann man nicht mehr tanken, weil das Benzin ja auch über Pumpen halt gefördert wird zunächst mal. Dann hat auf einmal nur noch Militär und ähnliche Dinge haben dann Treibstoff. Die Notstromaggregate werden mit Diesel betrieben. In Krankenhäusern nach 2 Tagen ist der Diesel alle, es muss Nachschub kommen. Kühlhäuser sind außer Betrieb, Nahrungsmittelversorgung wird knapp. Die hochtechnisierte Nahrungsmittelerzeugung, irgendwelche Farmen, Geflügelfarmen, stirbt alles. Kuhställe kann die Kühe nicht mehr melken und so weiter. Wenn man dann wirklich, und er hatte sehr schön recherchiert, wie wirklich diese ganze Kette dann weiter und weiter geht, was alles da an diesem Elektrizitätssystem dranhängt. Und da muss ich sagen, so nach dem Lesen ist natürlich als Roman auch sehr plakativ geschrieben. Ich gedacht, naja, so als Experte, ich hoffe, dass wir sorgfältig genug mit diesem System auch umgehen. Und wenn man sich dieses System jetzt anschaut, über was für ein System reden wir eigentlich, dann ist hier mal dieses Stromnetz von Europa hier mit den roten Linien überwiegend eingetragen. Das ist das Höchstspannungsnetz, die oberste Spannungsebene, die großen Stromautobahnen quasi. Und das ist ein System, was europaweit wirklich ein zusammenhängendes System darstellt. Es ist also quasi wie eine große Maschine. Mittlerweile hängt auch die Türkei noch dran und dann auch einzelne Verbindungen hier dann zu den britischen Inseln nach Skandinavien. Aber all dies hier hat eine Frequenz, schwingt alles im Gleichtakt. Das System hängt wirklich zusammen, läuft 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und ich vergleiche es gerne, wenn man das jetzt auch von der Leistung her mal vergleicht, hier mit Großflugzeugen, hier so ein Airbus A380, also das ist von der Leistung her so wie 3000 dieser Flugzeuge. Und es ist auch so, dass dieses System, die ganzen Kraftwerke, alle im Gleichtakt rotieren. Die sind alle miteinander gekoppelt. Und wenn man bei diesem Beispiel Flugzeug bleibt, das wäre so, als ob man diese 3000 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft halten wollte und die sind alle an den Flügelspitzen über Federn miteinander gekoppelt. Jedes kann ein bisschen rauf und runter gehen, die müssen aber alle gleichmäßig fliegen und sobald eines zu stark ausschwingt, reißt es die anderen mit runter. Und genauso kann das im Stromsystem eben auch passieren. All die Kraftwerke müssen zu jeder Zeit die Last decken, zu jeder Sekunde. Das kann mal ein bisschen schwingen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber wenn mehrere Kraftwerke ausfallen, kann es zu so kaskadierenden Ereignissen kommen. Eines nach dem anderen fällt aus. Dasselbe kann natürlich im Netz passieren. Wenn einzelne Leitungen ausfallen, dann ist es im Prinzip wie im Verkehr. Da ist Stau, dann muss irgendwo der Verkehr außen herum geführt werden. Produziert noch mehr Verkehr, belastet die Straße noch mehr. Dasselbe passiert im Stromnetz. Wenn Hauptleitungen rausfallen, fließt der Strom dann eben über Ausweichleitungen, überlastet diese auch. Und wenn die dann Stück für Stück aufgrund der Überlastung zusammenfallen, dann kommt es eben wirklich zu diesen Blackout-Ereignissen. Und das ist natürlich eine Sache, die unbedingt vermieden werden muss. Und dafür versucht man, die Netze eben geeignet auszulegen. Und dieses geeignet auslegen bedeutet heute eigentlich, dass man sagt, für alles, was die Kraftwerke, was die erneuerbaren Energien, was der Strommarkt mit dem Netz machen möchte, dafür bauen wir ausreichend viel Netz, dass man immer noch bestimmte Netzteile warten kann, weil man muss ja irgendwann mal auch was austauschen. Man kann also einen Teil außer Betrieb nehmen, kann das reparieren und dann muss in dem Rest immer noch etwas durch Zufall quasi ausfallen dürfen, wenn irgendwo daneben noch der Blitz einschlägt oder so, und dann soll das System immer noch sicher sein. Das nennt man dann N-1 oder N-2 Sicherheit, also eine Komponente außer Betrieb und dann eine noch zufällig kann noch gestört sein. Das bedeutet aber auch, dass dieses Stromsystem im Durchschnitt nie mehr als 30% ausgelastet ist. Da würde jemand, der eine Fabrik hat, wird sagen, naja, eine Fabrik, die nur 30% ausgelastet ist, da ist aber noch viel Einsparpotenzial drin. Aber das ist dann hier die Frage der Sicherheit. Wenn wir uns das jetzt ein bisschen näher angucken, das ist so die obere Spannungsebene. Jetzt geht das natürlich runter über die anderen Spannungsebenen bis hin zur Steckdose. Und das bedeutet, von jeder europäischen Steckdose kommt man über die Leitungen, wenn man jetzt hier so in der Steckdose verschwinden würde, durch die Leitung krabbeln könnte, könnte man in jeder anderen europäischen Steckdose herauskommen. Daran sieht man es, also ein großes zusammenhängendes System. Und das ist jetzt hier von links nach rechts mal gezeichnet, also dieses Höchstspannungsnetz, die oberste Spannungsebene, die haben wir jetzt hier links, da hängen dann auch die großen Kraftwerke dran. Das ist in Deutschland 35.000 Kilometer irgendwo durch die Lande, das sind wirklich diese großen Masten. Dann um die Städte herum oder auch in den Landkreisen 110 kV, das ist so die nächste Spannungsebene, die halt die städtische Versorgung im Prinzip von den Kraftwerken dann irgendwo zum Beispiel um viele Städte hat man so einen Ring als einen Leitungsring, das sind also auch noch große Freileitungen, die sind nicht mehr ganz so groß wie die hier, die aber dann die Versorgung dort übernehmen, 78.000 Kilometer. Und dann geht es weiter in die Mittelspannungsnetze, das ist im städtischen Bereich, das sind Kabel, die sieht man nicht, die liegen in der Straße, 500.000 Kilometer. Und dann bis hinunter dann zu den Niederspannungsnetzen, die Versorgung in den Straßen bis zu den Häusern, in die Häuser hinein, dann nochmal über 1 Million Kilometer. Also das fächert sich immer weiter auf, natürlich bis in den letzten Zweig, bis in die letzte Ecke, da wo man halt Strom haben will. Und das System ist also im Prinzip ähnlich quasi wie so das Straßensystem. Deshalb kommt eben auch der Begriff hier die Stromautobahnen, die großen Netze und dann irgendwo die Bundesstraßen und die städtischen Straßen und dann eben bis hinunter zu den Häusern dann quasi in die Spielstraße. Und ähnlich ist das Stromnetz eben auch aufgebaut. Und genauso ist es eigentlich natürlich ein System, was auch gerade wenn man wie eine Autobahn natürlich auch die Landschaft durchschneidet und verschandelt, genauso macht das natürlich eine große Stromleitung auch. Es ist irgendwo ein Eingriff, den wir aber für dieses Gesamtsystem brauchen. Wenn man sich das jetzt anschaut, so ein paar Komponenten hier, dann hätten wir hier zum Beispiel mal so ein Kraftwerk, großes Kraftwerk, heute konventionell. Hier irgendwie ein Kohlekraftwerk, hier drin die Turbine, hier der Generator, der Dampf durch die Kohle erzeugt, geht durch die Turbine, das dreht sich und der Generator wie ein Dynamo erzeugt den Strom. Und es dreht mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit sind irgendwie 3000 Umdrehungen pro Minute, relativ schnell. Dadurch hat das Ding aber eine rotierende Masse. Es ist wie so ein Schwungradspeicher, da ist Energie drin gespeichert, alleine in dieser Rotation. Und alle anderen Kraftwerke auch. Und wenn man jetzt hier das Licht einschaltet, dann wird im ersten Moment aus dieser Rotationsenergie ein bisschen was weggenommen, um hier wirklich das Licht zum Leuchten zu bringen. Und dann wird das Kraftwerk irgendwann ein bisschen langsamer drehen, dann wird man das merken und dann wird ein bisschen mehr quasi Kohle, wird ein bisschen mehr Dampf auf die Turbine geleitet und dann dreht das wieder schneller. Und so hält man dann diese gleichmäßige Frequenz. Aber eine ganz wichtige Eigenschaft ist eben die hierin gespeicherte Energie in diesen rotierenden Massen. Das ist einfach heute eine ganz wichtige Systemeigenschaft. Und wenn man jetzt natürlich an die erneuerbaren Energien denkt, Photovoltaik, Windenergie, mehr und mehr der konventionellen Kraftwerke werden abgeschaltet, die anderen Energieformen kommen hinzu und die haben diese Eigenschaft nicht mehr. Und dann muss man sich eben wirklich überlegen, wie schafft man das, das Ganze immer noch stabil zu halten. Und das ist eine der wichtigen Fragen, die hier so dann dahinter stecken. So, dann die anderen Komponenten, große Transformatoren, so ein Netzknotenpunkt ist natürlich nicht nur ein Punkt, das ist hier irgendwie eine große Schaltanlage, dann die Leitungen, die Masten, nur einfach nochmal, um in Erinnerung zu rufen, wie so etwas aussieht. Und wenn man natürlich weiter dann in der Straße entlang geht, dann haben wir hier diese Ortsnetzstationen, das sind so Betonhäuschen von außen, wenn die Tür zu ist, steht da einfach dran, Achtung Hochspannung, und wenn man die Tür aufmacht, da ist ein Transformator drin, da sind irgendwelche Schalter drin, sollte man natürlich auch nur die Tür aufmachen und reingehen, wenn man wirklich Ahnung davon hat, sonst wird es ja auch durchaus gefährlich. Und dann, wenn man in kleineren Straßen ist, da gibt es dann die kleineren Häuschen und da werden dann die Kabel verteilt bis zu den Häusern, bis man letztendlich ja im Keller irgendwo ankommt und da hängt dann der Stromzähler. Also wie gesagt, alles ein zusammenhängendes System. So, jetzt müssen wir langsam zur Intelligenz kommen. Und das ist die Frage, wie überwacht man so ein System? Was wird wirklich beobachtet? Was wird automatisiert? Wo guckt da jemand hin? Und da ist es heute so, es gibt große Leitwarten. Hier mal dargestellt von Amprion in Brauweiler bei Köln. Hochsicherheitstrakt, mehrere Arbeitsplätze und die hier hinten kann man jetzt nicht so richtig erkennen, haben so ein Bild von dem gesamten Netz oder von einem dem Netzbereich, den die beobachten müssen. Da kommen dann Messwerte und die sehen, was für Spannungen, was für Ströme und die können von da aus auch schalten. Die überwachen aber nur den Bereich, also die überwachen hier ohnehin eigentlich nur das Höchstspannungsnetz und andere ähnliche Einrichtungen überwachen dann hier bis zum Mittelspannungsnetz, aber bis zur letzten Ecke guckt gar keiner mehr. Weil das, was so in der Straße liegt, da baut man die Netze einfach so, dass man sagt, egal was da passiert, egal wie viel Strom die Bürger abnehmen oder wie viel Photovoltaik da eingespeist wird auf unterster Ebene, das Netz ist so dimensioniert, dass das immer robust läuft. Es wird also ein bisschen überdimensioniert. Und das versucht man auch, macht man auch auf Mittelspannungsebene und erst hier oben wird das eigentlich zu teuer und deshalb legt man das knapper aus, muss genauer hingucken und hat da natürlich die Verantwortung dann für das gesamte System, was man halt steuern muss. Ja, wenn man sich so eine Leitwarte jetzt anschaut und das auf Deutschland transferiert, dann haben wir hier die Übertragungsnetzbetreiber, also die Firmen, die für die Systemsicherheit verantwortlich sind. Und das sind in Deutschland 4 Stück. Das ist einmal TenneT. TenneT ist eigentlich eine niederländische Firma, ein niederländischer Staatskonzern, der hat von E.ON halt die Netze gekauft. Dieses Höchstspannungsnetz hier. Dann haben wir 50 Hertz, vorher Vattenfall, die halt das ostdeutsche Gebiet abdecken. Dann Amprion, vormals RWE, die halt dieses Gebiet beobachten. Und dann noch Transnet Baden-Württemberg, die halt zur Energie Baden-Württemberg gehören, die halt dieses Gebiet beobachten. Und hier sieht man auch schon, niemand beobachtet das ganze Netz, sondern jeder guckt so irgendwo auf seinen Bereich, die gucken ein bisschen drüber hinaus, die tauschen auch Daten aus. Zum Beispiel hat Amprion noch eine besondere Verantwortung, auch noch zusätzlich auf ganz Deutschland ein Stück weit zu gucken. Aber es guckt zum Beispiel keiner auf das gesamte europäische System. Also dieses Steuern ist schon mal ein Stück weit aufgeteilt. Ja, und wenn man sich jetzt anguckt, zum Beispiel so eine Leitwarte hier, TenneT, die haben hier oben eine Leitwarte, die gucken auch nur auf den nördlichen Teil. Und hier unten, das, was früher Bayernwerk war, die gucken auf den südlichen Teil. Und wenn man da jetzt so ein bisschen reinschaut, dann sieht man hier so in schwarz, da sind so die Leitungen, die beobachten. Die haben hier in Lehrte bei Hannover ihre Hauptschaltleitungen, also das, wie gerade auch das Bild da von Amprion war. Und von daher bekommen die dann Messwerte hier von den großen Schaltanlagen und sehen, was in diesen Leitungen passiert. Die Ebenen darunter, zum Beispiel jetzt diese Region, wird wieder von einer unterlagerten Leitwarte angesehen. So, die sitzen dann auch hier und die bekommen dann Messwerte von kleineren Schaltanlagen in diesen Spannungsebenen nach unten. Aber das hört auf einer gewissen Ebene auf, bis zum letzten Haus, bis zur letzten Straße guckt dann schon keiner mehr, sondern so eine gewisse Übersicht bekommt man hier. So, und jetzt ist eben die Frage, das läuft ja ganz gut heute, das funktioniert, die Verantwortung für die einzelnen Spannungsebenen, für Regionen sind aufgeteilt, ist doch eigentlich intelligent, da sitzen überall intelligente Leute, die da schön drüber nachdenken, da sorgfältig dieses System führen. Und da ist jetzt eigentlich die Frage, warum muss es denn noch intelligenter werden? Was fehlt jetzt eigentlich? Und das kann man ganz schön verdeutlichen, wenn man wieder bei diesen Kraftwerken bleibt. Relativ wenige große Kraftwerke, die schön friedlich vor sich hin rotieren, diesem System eine gewisse Trägheit geben, aber es ändert sich ja. Wenige zentrale Kraftwerke hin zur verteilten Energieerzeugung, zu den ganzen Erneuerbaren. Kann man hier machen, ein paar Kraftwerke raus, viele Erneuerbare hinzu, Photovoltaik auf vielen Hausdächern, Windenergie überall verteilt, auf einmal viel, viel, viel mehr Anlagen, die aber auch nicht so träge vor sich hin rotieren, sondern mit dem Wind natürlich und mit der Sonne viel volatiler sind, sich viel schneller verändern. Und das ist natürlich eine Aufgabe dann für die Steuerung. Vorher gut regelbare Kraftwerke, jetzt auf einmal die dargebotsabhängigen erneuerbaren Energien. Und natürlich dann vorher, das konnte man schön präzise prognostizieren, was so ein Kraftwerk tut, nach Fahrplan. Jetzt hat man eine hohe Unsicherheit. Das hängt einfach dann von der Güte der Wetterprognosen letztendlich ab. Und da wird das System einfach viel, viel schwieriger zu steuern. Und damit nicht genug, weil wenn ich auf der Einspeiseseite nicht mehr so gut regeln kann und mal weht der Wind, mal scheint die Sonne, um das jetzt gegenzupuffern, möchte man auf der Lastseite auch vermehrt steuern. Zum Beispiel Wärmepumpen, zum Beispiel bis in die Haushalte rein flexible Stromtarife anbieten. Oder in Zukunft Elektrofahrzeuge. Dann wird das ja erst besonders schön, gerade so mit Elektrofahrzeugen, aber mit dem anderen auch, dass wenn die Sonne scheint und der Wind weht, wir dann die Autos laden, wir dann den Strom verbrauchen, dass das schön zusammenpasst. Aber damit geht das auf einmal dann millionenfach quasi auch in die Fläche mit ganz vielen Anlagen. Und das muss jetzt auf einmal ganz neu koordiniert werden. Viele, viele Erzeuger mit vielen, vielen Lasten und die Erzeuger wirklich dann bis in die Haushalte hinein, also mit Anlagen, Kraft-Wärme-Kopplung, also die stromerzeugende Heizung, die dann auch noch Strom erzeugt und da auch noch mitmischt. Oder Wärmepumpen, wo man mit Strom dann heizt, was eine sehr schöne Technologie ist, die man aber auch natürlich steuern kann und auch in das System einbinden muss. Und das bedeutet, wenn man zurück zu diesem Bild geht, die Leitwarten, die vorher quasi nur einen Teil überwacht haben, die sehen eben viele, viele Anlagen, die hier jetzt verteilt sind, überhaupt nicht. Und das ist eigentlich genau jetzt die Kunst. Man muss jetzt dieses System zusammenbauen, also diese Komplexität dieser ganz, ganz vielen Anlagen muss irgendwo intelligent beherrscht werden. Und da muss man sich dann überlegen, wenn man all die Daten von all diesen Millionen von Anlagen jetzt zentral sammeln wollte und verarbeiten wollte, dann ist die Komplexität so hoch, dann klappt das nicht mehr. Und dann ist man eigentlich bei dem Punkt, dass man einen Teil dieser Intelligenz so nach unten bringen muss. Und zusätzlich Marktakteure, Stromhändler, Strombörse, das ist natürlich das, was zusätzlich noch Unruhe ins System bringt, weil die hier gucken nur aufs Netz. Aber die Kraftwerke und das, was der Stromhandel und alles tut, das läuft ja noch unabhängig davon. Die müssen zwar irgendwann mal hier einen Fahrplan anmelden, aber ob die sich auch wirklich dran halten, ist dann auch wieder eine Sache. Da müssen die dann immer schön gucken, dass es wirklich stabil läuft. Also wir haben eine Reihe an Anforderungen. Also Anforderungen an diese zukünftige Netzbetriebsführung. Das eine, wie ich vorhin sagte, also der stete Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch bei jetzt aber großen Anzahlen erneuerbarer Energien und steuerbaren Verbrauchern, steuerbare Lasten, das ist also der eine Punkt. Das andere, die Beherrschung der Komplexität durch eben diese vielfältigen Anlagen unter technischen und unter Marktbedingungen. Das bedeutet, wenn man das alles irgendwie beherrschen will, braucht man auch eine skalierbare Lösung, die für 1 Million Anlagen, aber auch für 2 Millionen funktioniert. Und das Ganze soll natürlich nach wie vor robust sein, Blackout-sicher sein, Blackouts sollen vermieden werden, aber bei knappen Netzressourcen. Je mehr Netz wir bauen, desto besser hängt das alles zusammen, dann passiert nicht so viel. Aber wir möchten ja auch gleichzeitig wenig Netz haben, möchten ja nicht zu viel haben. Wird ja dann auch zu teuer. Und das ist dann eben auch noch eine Anforderung. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit autonomen Agenten? Aber dazu erstmal, was ist das überhaupt? Was könnte das überhaupt sein, solche autonomen Agenten? Jetzt haben wir hier mal so einen Agent, ne, den kennt man. Und das ist mal so ein Typus von Agent. Und zwar, der agiert autonom, der rennt los, der macht irgendwas, aber der kriegt bestimmte Aufgaben. Hier von ihr bekommt er dann irgendwelche Aufgaben und der hier, der stattet ihn dann noch mit irgendwelchen Fähigkeiten aus. Also da stattet man irgendetwas und im Technischen wird man jetzt sagen, gut, das ist jetzt nicht so ein Agent, aber im Technischen wird man sagen, da ist ein Stück Software, ein Regler, irgendein Ding, was tut. Und das kriegt bestimmte Aufgaben und das kriegt bestimmte Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten, das ist vielleicht dann die Intelligenz, die dieses Stück Software hat. Das wäre mal eine Möglichkeit. Die andere Art von Agenten, das ist eigentlich immer so inspiriert von Bienen und von Ameisen. weil die einzelne Biene und die einzelne Ameise, die sind jetzt nicht so wahnsinnig schlau, aber so als Gesamtheit bilden die ein extrem robustes System. Jede Ameise oder jede Biene redet ja immer so ein bisschen mit ihren Nachbarbienen. Die Bienen mit diesem Schwänzeltanz, die rennen dann so ein bisschen und können dann den Nachbarn erzählen, wo es die schönsten Blümchen gibt. Ameisen machen das auch in irgendeiner bestimmten Form. Und da sieht man schon kleine Elemente, die ein bestimmtes Verhalten haben, die sich lokal koordinieren, können dann aber trotzdem in Gesamtheit eine bestimmte, gute, optimale oder sinnvolle Eigenschaft haben. Und das ist quasi so die zweite Art von Agenten, die man dann auch wieder technisch abbilden kann. Eine Anlage hat ein kleines Softwaremodul, koordiniert sich mit der Umgebung, aber wenn das geschickt aufgesetzt ist, werden viele dieser Anlagen ein Gesamtsystem vielleicht stabilisieren können. Und das ist jetzt die Frage, wie kriegt man das ins Technische überführt? So, jetzt haben wir hier so einen technischen Agenten, die funktionale Architektur. Muss ich jetzt also überlegen, wie kriegen wir jetzt sozusagen das Wissen oder die Intelligenz in so einen Agenten? Wir haben irgendeinen Prozess, unser Energiesystem, hier die Netze und so weiter. Da gibt es irgendwelche Handlungen, da soll was geregelt, gesteuert werden oder man stellt irgendwelche Informationen zur Verfügung, wie stabil ist das Ganze, damit ein Mensch zum Beispiel sieht, oh, da ist was kritisch und drauf reagiert. So, um das zur Verfügung zu stellen, muss man natürlich den Prozess ein Stück weit überwachen, hat irgendwo eine Informationsbasis und hat jetzt eigentlich drei so Blöcke. Hier unten ist die Ausführung, da sind Handlungen bestimmt mit festgelegten Parametern. Ein Regler, der weiß, was er jetzt zu tun hat. So, jetzt gibt es eine Koordinationsebene, da gibt es vielleicht unterschiedliche Handlungsalternativen. Je nach Situation kann der mal so reagieren und kann mal so reagieren. Das muss man da jetzt hinterlegen, also man muss da schon menschliche Intelligenz reinstecken, damit er dann weiß, aha, je nachdem, was im System passiert, gibt es bestimmte Informationen und dann schaltet der vielleicht um und sagt, der Regler soll jetzt nicht so reagieren, sondern anders. Und wenn man dann vielleicht völlig neue Situationen hat, dann muss man das Ganze irgendwie anlernen. Man hat hier noch so eine Management-Ebene, um dann eben diese Handlungsschemata festzulegen und zu erweitern. Also merkt, das System ändert sich irgendwo, da muss man vielleicht auf oberster Ebene dann nochmal irgendwas neu rechnen und muss das dann in diese Agenten hinunterladen. Man muss also sagen, naja, wenn der Regler mal so reagiert und mal so, jetzt gibt es vielleicht noch andere Situationen, dann gibt es vielleicht noch eine dritte Option. Und die muss man dann da einfach hineinprogrammieren oder muss sie während des Betriebs dann da hineinladen, dass sich also dieses Verhalten auch ändert. Also die Intelligenz, die man reinsteckt, kommt natürlich irgendwo von außen, kommt aus Analyseverfahren, aus mathematischen Verfahren. Hier oben die Systemanalyse runtergebrochen, dass das koordiniert wird, bis es dann wirklich ausgeführt wird. Technisch kann man jetzt dann diese Agenten wieder auch auf unterschiedliche Arten strukturieren. Entweder wie die Ameisen oder die Bienen. Viele Agenten, die ähnlich sind oder gleich sind und gleiches Verhalten haben, die aber immer sich mit den Nachbarn koordinieren. Wenn zwei Anlagen nebeneinander stehen und Strom erzeugen und die irgendwie merken, es muss mehr Strom erzeugt werden, dann soll die eine ein bisschen hochregeln und die andere. Wenn die eine zu viel hochregelt und die andere runterregelt, und dann regeln die gegeneinander und dann geht es immer hin und her, wäre das ja schlecht. Also müssen die sich ein bisschen koordinieren. Das wäre so etwas hier. Oder aber es gibt auf unterschiedlichen Ebenen irgendjemand, der das System überwacht, ein Agent, der guckt auf die Stabilität und wenn der merkt, da läuft was aus dem Ruder, dann gibt der Informationen an die untere Ebene weiter und da gibt es dann, das ist so ähnlich wie also bei James Bond, hier unten ist dann der James Bond und hier oben wird dann die Gesamtsituation analysiert und dann kriegt er den Auftrag und sagt so, irgendetwas tun. Also diese Intelligenz, wenn man die jetzt definiert, dann gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten und sagen wir mal so ganz grundlegend, das eine wäre einfach, dass man hier so Handlungsregeln definiert, wenn dies und jenes passiert, dann mach das oder irgendwelche Funktionen, irgendwelche Eingangsgrößen, die Funktion ist irgendwie gelernt, die hat man programmiert, die hat man irgendwie entwickelt und sagt, gut, wenn die Eingangsgrößen so und so sind, über die Funktion kommt irgendein Ausgangswert raus, irgendeine Größe wird verstellt, ein System wird rauf und runter gefahren. So, und jetzt die Frage, was machen wir jetzt damit? Das ist jetzt eben die Frage, wie kann man das jetzt anwenden für praktische Fälle? Und da habe ich einfach mal zwei Fälle mitgebracht. Einmal aus dem Transportnetz, europaweit, wie kann man Netze koordinieren? Und dann eben im Verteilnetz, gerade die vielen Anlagen, wie kann man die miteinander koordinieren? Komplizierte Folie, fangen wir rechts an. Hier haben wir wieder so ein Stück Netz aus Europa. Benelux-Raum, Deutschland. Im Normalfall ist so ein Netz so wie so ein System von Wasserleitungen. Das Wasser fließt daher, wo der geringste Widerstand ist. Genauso macht der Strom das auch. Und das führt dazu, wenn in Norddeutschland ganz fleißig der Wind weht, dann fließt der nicht ganz fleißig, dieser Windstrom, nach Süddeutschland, sondern der fließt zum gewissen Teil durch die Niederlande, durch Belgien, durch Frankreich und kommt hier unten wieder zurück. Jetzt glühen in Belgien die Leitungen, weil Deutschland Windenergie hat. Jetzt müssen die Belgier in Netzausbau investieren, weil Deutschland Windenergie hat. Das will der belgische Stromkunde naturgemäß nicht. Der sagt, was sollen wir hier Leitungen haben, nur dass Deutschland da oben Windenergie hat. Sagen die Deutschen sollen Leitungen ausbauen. Machen wir ja auch, kommen wir gleich noch zu. Sollen ja wirklich Stromautobahnen gebaut werden. Aber da das alles nicht so schnell geht, glühen halt die Leitungen in Belgien, zumindest zu bestimmten Zeiten. Und was hat man jetzt gemacht? Man hat hier sogenannte Leistungsflussregler oder Lastflussregler eingebaut. Das sind große Transformatoren, hier mal so als Schaltbild. Da könnte man auch so ein bisschen Leistungselektronik dazu bauen, möchte ich jetzt im Detail gar nicht erklären. Aber mit diesen Leistungsflussreglern ist man in der Lage, quasi wie in der Wasserleitung mit einem Ventil ein bisschen zuzudrehen. Und das machen die hier auch. Alles, was hier so grün unterlegt ist. Und quasi, wenn jetzt hier zu viel Leistung kommt, dann drehen die hier einfach zu, dass dann das Problem schön in Deutschland bleibt und nicht nach Belgien schwappt. So, und jetzt kann man diese Dinge aber verstellen. Man muss ja jetzt nicht zu viel abregeln. Und wenn man jetzt schaut, so im Stundenverlauf, im Tagesverlauf, da gibt es ja viele unterschiedliche Situationen. Mal frischt der Wind auf, dann flaut er wieder ab, dann scheint irgendwo die Sonne. Die Kraftwerke haben ihre Fahrpläne, die Lasten verhalten sich irgendwie. Und dann kann es ja noch zu Zusatzereignissen kommen. Irgendwo schlägt der Blitz ein, irgendwo fällt eine Leitung aus. Und heute wird man diese Dinge auf einen, da wird am Vortag geplant, wie stellt man die ein? Und für das, was man erwartet hat, so lässt man die stehen. Aber wenn man jetzt wirklich an dem aktuellen Tag ist, da verändert sich in jeder Stunde so viel, dann passt die Einstellung dieser Dinge nicht mehr zu dem, was in der Realität passiert. Jetzt kriegen aber diese Leitzentralen, Amprion in Deutschland, hier eine in Niederlande, eine in Belgien, eine in Frankreich, untertägig, jetzt so auf Viertelstundenbasis, können die sich so schnell gar nicht austauschen, um sagen, jeder zu sagen, ah, hier vielleicht noch ein bisschen anders regeln, dann könnte doch noch ein bisschen mehr fließen und da, das kriegen die einfach nicht hin. Das ist dann schon zu komplex, obwohl das nur ein paar Dinge sind, weil wenn man da diese Ventile auf und zu regelt, verändern sich die Leistungsflüsse halt in ganz Europa. Und da ist eben jetzt genau der Ansatz, wie kann man diese Geräte, diese Leistungsflussregler oder Lastflussregler, LFR, über mehrere Übertragungsnetzbetreiber, hier merke ich schon, so viele Abkürzungen drin, also über mehrere Gebiete hier von den Netzbetreibern, wie kann man die jetzt optimieren? So, dass das Netz immer optimal ausgelastet wird, aber nirgendwo überlastet wird. Denn wenn so eine Leitung überlastet wird, nach ein paar Minuten wird die zu warm, dann wird die abgeschaltet, weil sonst geht die kaputt. Oder so eine Freileitung so draußen, die wird wärmer, dann hängt die mehr durch. Und wenn dann gerade der Bauer mit dem Trecker steht, dann fällt ihm die Freileitung da so irgendwo. Das wollen wir uns nicht ausmalen. Also da gibt es dann Sicherheitsmechanismen, wird einfach abgeschaltet, wenn die zu warm wird. Und wenn die halt fehlt, dann wird es natürlich hier im Rest noch schlimmer. Die werden auch warm und dann kriegt man einen wunderbaren Blackout, wenn man nicht aufpasst. So, und jetzt ist eben die Frage, egal was hier passiert, wie können sich diese Dinger jetzt gegenseitig koordinieren? Und das ist eigentlich so das Ziel, was wir jetzt versucht haben und was wir im Rahmen unserer Forschungsarbeiten dann eben mit Agentensystemen lösen möchten bzw. gelöst haben. Das ganze Problem mal ein bisschen vereinfacht. Irgendwo wird eine Last abgenommen, irgendwo haben wir Leitungen, irgendwo sind Kraftwerke und in einzelnen Leitungen sind jetzt diese Leistungsflussregler hier drin. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt hier ein bisschen zu- und aufmacht, dann fließt hier mehr oder weniger Und wenn man jetzt irgendwo hier regelt und da regelt, dann hat das irgendwie einen Einfluss auf die mittleren Leitungen. Also das hängt so alles voneinander ab. Und da ist jetzt die Frage, wie kann man das jetzt intelligent machen? Was muss so ein Leistungsflussregler wissen? Und er muss erstmal wissen, was passiert, wenn der regelt auf den Nachbarleitungen. Der muss auch immer gucken, welche Maschen hier sozusagen in dieser Regelschleife drin sind. Und er muss natürlich wissen, wenn er jetzt hier merkt, oh, hier ist vielleicht eine zu hohe Leistung, die hier fließt, muss er jetzt rauf oder runter regeln, um dieses Problem jetzt zu beherrschen. Und dieses Wissen muss man diesem Ding jetzt mitgeben. Also, wenn wir von dem Energieübertragungssystem ein Modell haben und dann ein Modell unseres Leistungsflussreglers, dann kann man sich überlegen, der kann unterschiedliche Dinge regeln. Wirkleistungsflüsse, Blindleistungsflüsse, wenn was schwingt, kann der dämpfend wirken, der kann die Spannung regeln. Also im Prinzip ist das Ding, je nachdem, wie man das aufbaut, kann das eine ganze Reihe von Aufgaben übernehmen. Möchte ich im Detail gar nicht darauf eingehen. Und dem muss man jetzt eben dieses Wissen mitgeben, was er denn machen soll. So, und da kriegt er jetzt im Prinzip hier so generische Regeln. Und diese Regeln werden hier in so Kennfelder über Fuzzy-Technologie, also im Prinzip ist das einfach so eine Kennfeldsteuerung, wenn bestimmte Eingangsdaten so und so sind, dann soll der auf eine bestimmte Art reagieren und der Regler macht dann irgendwas. Und hierüber, da ist dann die Logik drin, so einen Regler auch umzuschalten. So, was sind das so generische Regeln? Die kann man sich nämlich besser vorstellen. Wenn ein Kurzschluss auf diesem Pfad ist, wo dieser Leistungsflussregler ist, oder auf dem Parallelpfad, wenn so ein richtiger Kurzschluss ist, dann kann der regeln, wie der will. Da kommt er nicht gegen an. Dann soll der also erstmal seine Regelung verlangsamen, dass der nicht dann noch anfängt, gegen anzuregeln, dann wird das ganze System schwingen. Sozusagen schon mal so eine Notabschaltung. Wenn dieser Leistungsflussregler gar keinen parallelen Pfad hat, wo er den Strom hinschieben kann, das ist das hier, kein Parallelpfad, weil irgendwo eine Leitung ausgefallen ist, dann kann der auch nicht mehr regeln, weil wo soll er denn den Strom hinschieben? Also schaltet der aus. Aber wenn eine Überlastung auf einem Parallelpfad ist, dann soll der die Sollwerte für die Wirkleistung und die Blindleistung verändern. Und das sind ganz einfache Regeln, die man jedem Leistungsflussregler mitgeben kann. Man macht eine Analyse des Systems und sagt, wie hängen die voneinander ab? Und dann gibt man jedem dieser Leistungsflussregler quasi einen Steuerungsagenten und der kriegt diese Regeln, die dann parametriert sind. Der muss dann wissen, was ist mein Parallelpfad, was kann ich da anrichten und dann kriegt er die Parameter und dann hat er dieses Wissen mitbekommen. Und dann ist man letztendlich auf dieser Ebene, dass man hier die generischen Regeln hat, das ist so diese Organisationsebene, die oberste Ebene des Agenten. Und wenn man dann mit so einer Topologieanalyse dem sagt, wo kannst du regeln, wo sind deine Nachbarn, wo ist irgendwas, dann hat man die Koordination und dann muss das quasi runtergeladen werden in diese Ausführungsebene, in diese unterste Ebene, dass er dann wirklich weiß als Agent, was mache ich wann? Dann ist es einfach eine ganz wohlbestimmte Sache. Bestimmter Messwert ändert sich und dann regelt der einfach rauf oder runter. So, und das kriegt er jetzt mitgegeben für den Normalbetrieb. Dann weiß er, wie er sich zu verhalten hat. Aber wenn eine Störung ist, irgendwo etwas ausfällt, dann kriegt er auch mitgegeben, wie er sich dann zu verhalten hat. Kriegt er also unterschiedliche Verhaltensweisen und wenn so ein Störungsereignis kommt, kriegt er wieder was. Weiß, wie er sich hier zu verhalten hat und dann ist die Störung vorbei, dann ist er wieder im Normalbetrieb. Wenn jetzt zu viel Störung ist, dann hört das System im Prinzip auf. Dann, wenn er nicht mehr genügend Wissen mitbekommen hat, dann geht es nicht mehr und dann triggert er hier und sagt, okay, hier muss neu analysiert werden, ich brauche wieder neues Wissen, kann ich nicht. Und dann wird das System neu analysiert und dann kriegt er wieder neue Regeln. Das ist aber schon unangenehm, weil je nachdem, bisher hatten wir es hier so gemacht, naja, also so ein, zwei Leitungen können ausfallen. Wenn aber wirklich was sehr Außergewöhnliches passiert, dann steht er da völlig dumm vor. Und das ist eigentlich so der nächste Schritt, dass diese Topologieanalyse, also diese Systemanalyse, jetzt auch verteilt worden ist. Und das bedeutet, hier wieder so eine Situation, Leistungsflussregler mit dem Agenten und der kann hier in so einer Masche regeln Und diese Leitungen hier, die schicken jetzt sozusagen hier so kleine Postagenten sozusagen, die schicken einfach die Informationen durch das System durch, von einem Netzknoten zum nächsten, und dann sagt diese Leitung, okay, ich bin überlastet, der hier bekommt das mit und sagt, okay, ich muss in einer bestimmten Richtung regeln, um diese Leitung zu entlasten. Und wenn hier noch andere neben sind, die kriegen das auch mit und die schicken dann wirklich so Nachrichten hin und her über ein Kommunikationssystem, tauschen sich aus und ohne dass jetzt alle Daten zentral eingesammelt werden, reden die einfach direkt auf unterster Ebene miteinander. Also dann geht das hier so durch und dann weiß der, oh, man muss jetzt irgendetwas tun. Hier rechts auch nochmal so ein Leistungsflussregler, und da ist natürlich, wenn der hier raufregelt in einer bestimmten Richtung, dann ändert der den Leistungsfluss hier, aber natürlich auch hier oben. Und da ist vielleicht schon wieder der Nächste. Also müssen die irgendwie miteinander reden. Wenn der eine sagt, oh, ich erhöhe ein bisschen, dann wird das da besser, aber da schlechter. Dann regelt der andere ein bisschen, um es da zu verbessern. Und so finden die dann ein Optimum, wenn man das gescheit aufsetzt, ohne dass jetzt irgendeiner komplett dafür verantwortlich ist, sondern die reden einfach direkt miteinander. Und damit hat man dann so ein Multi-Agenten-System auf unterster Ebene dezentral, was das Netz optimal ausnutzt. Ja, warum dieser ganze Aufwand, warum all diese Dinge? Das sieht man ganz schön. Es gibt den Netzentwicklungsplan für Deutschland. Kann man im Internet auch runterladen. Hier die großen Stromautobahnen, die zusätzlich gebaut werden sollen. 4 große Strecken, eine hat man jetzt rausgestrichen, aber 3 wird man bauen, von Nord- nach Süddeutschland, weil einfach im Süden die Kernkraftwerke aus sind, im Norden die ganze Windenergie kommt, das drückt und dann eben, wie gesagt, über diesen Benelux-Raum geht das rüber. Und da sieht man eigentlich, dieses Netz, was hier gerechnet wurde, was heute konventionell ausgelegt ist, ist so ausgelegt, dass es jede Windspitze mitnimmt. Und was das bedeutet, hier ist mal, ist noch aus dem Jahr 2010, eingespeiste Windenergie über ein Jahr, hier in grün und hier hinten sieht man so ein bisschen gelb, das ist noch die Photovoltaik. Aber jede Windspitze mitnehmen bedeutet halt diesen ganz dünnen Peak, der hier oben ist. Dafür legt man das ganze Netz aus. Nicht irgendwie für die Werte, wo man sagt, naja, das passiert hier häufiger, sondern für die Spitze da oben. Das ist gesetzlich so vorgegeben. Es ist vorgegeben, der Netzbetreiber baut ein Netz, dass alle, die sich anschließen würden, möchten, mitgenommen werden und die da alles machen dürfen. So, und da ist man jetzt wieder bei diesen Agenten. Wenn man jetzt wirklich sagt, naja, erstmal muss man im Netz möglichst gut koordinieren, dass das Netz wirklich immer nicht überlastet ist, aber optimal ausgenutzt ist. Und jetzt könnte man sich ja weitere Agenten denken, dass man sagt, wenn man hier feststellt, ein Teil des Netzes ist überlastet, in seltenen Fällen, weil etwas Außergewöhnliches ausgefallen ist. Und wenn dann gleichzeitig noch wirklich so eine hohe Windspitze ist, naja, mit so einer geringen Wahrscheinlichkeit, dann könnte man wieder quasi einen Steueragenten machen und sagen, ja, dann regeln wir doch mal ein paar Windkraftanlagen ab. Energie haben wir da nicht viel verloren, aber in außergewöhnlichen Ereignissen greift man ein. Und das wäre dann eine Maßnahme, dass man sagt, naja, man könnte von diesen Stromautobahnen bestimmt auch noch eine weitere einsparen, müsste aber eben Automatismen haben, um einzugreifen. Und da bräuchte man dann eben wirklich wieder so ein Steuersystem, eben möglicherweise mit Agenten. Was da an Geld hintersteckt, 20 Milliarden Euro, das ist dieser Netzentwicklungsplan für die nächsten 10 Jahre. Die Ergebnisse hängen eben stark von den Planungskriterien ab. Wenn man mehr Intelligenz reinbringt, dann könnte man einen Teil hier eben einsparen, muss aber immer gucken, dass man natürlich diese betriebliche Sicherheit auch wirklich absichert. Das war das eine Beispiel. Jetzt haben wir noch ein zweites Beispiel. Wenn man jetzt auf diesen Netzebenen, hier sind die nochmal gezeigt, also hier unten die Häuser bis hier zu den Großkraftwerken, hier das Ganze nochmal schematisch, die Netze in den Straßen, die Mittelspannungsnetze, Hochspannung, Höchstspannung, die oberste Ebene. Und jetzt ist es ja so, viele dezentrale Einspeiser sind irgendwo da unten, da sind die steuerbaren Lasten, da ist die Photovoltaik, hier in der Mitte kommt noch der Wind hinzu. Und jetzt ist es ja so, das muss alles eingesammelt werden. Manchmal sind die Lasten niedrig, die Einspeisung da unten ist hoch, dann muss das alles irgendwo hochtransportiert werden. Zu anderen Zeiten muss man von oben den Strom nach unten bringen. Und jetzt ist eigentlich die Frage, kann man das hier unten nicht schon so koordinieren, dass die Erzeugung und die Lasten in bestimmten Netzinseln möglichst in Übereinstimmung sind? Und dafür ist ein System gemacht worden, was wir im Labor auch mittlerweile ausprobiert haben, leider noch nicht real im Feld, dass alles, was hier unten an steuerbaren Lasten und Einspeisern ist, kriegt wieder einen so einen Agenten. Und für das Netz gibt es so einen Bilanzgruppenmanager, also auch so ein Agent, der guckt, ob hier das Netz überlastet ist. Und alles, was da drunter ist, die sollen sich erstmal irgendwie ausgleichen. So, und dann kann man wirklich so ein hierarchisches System machen, was eigentlich genau diesem Stromsystem entspricht. Die ganzen Anlagen hier unten werden dann hier gebündelt. Die hier sind, werden gebündelt auf der nächsten Ebene bis zur obersten Ebene. Und alles, was sich hier nicht ausgleicht, gut, da muss irgendwann noch ein Reservekraftwerk dann noch gegen anregeln. So, und das kann man dann auch wieder mit Agenten machen. Also so ein Bilanzgruppenmanager, der kann jetzt je nach Zielsetzung unterschiedliche Randbedingungen vorgeben. Der kann zum Beispiel sagen, wie viel soll hier von oben maximal an Leistung bezogen werden und was sollen die da unten für sich tun. Man kann sich das vorstellen, das ist so eine Gemeinde, größere Gemeinde, die hat ein paar Windräder, Photovoltaik, vielleicht in Zukunft noch Speicher und die ganzen Bürger und die wollen möglichst unabhängig sein. Dann möchten die, wenn die einen Überschuss an Erneuerbaren haben, möchten die das vielleicht verkaufen. Manchmal haben die einen Mangel, dann müssten die was beziehen. Also so ganz wird der Ausgleich vielleicht nicht klappen. Aber wenn jetzt vielleicht hier oben eine große Störung ist, dann würden die vielleicht unabhängig agieren, bräuchten dann aber mehr Flexibilität und das würde bedeuten, dann würden die in so einem Störungsfall, in so einem Blackout-Fall, würden die versuchen, sich trotzdem zu koordinieren. Und zu Zeiten, wo die Einspeisung nicht ausreicht, würden die vielleicht bestimmte Verbraucher abschalten. Das wäre dann ein bisschen drastischer, aber eben nur im Blackout-Fall. Dann könnten die sich trotzdem stabil halten und im Normalbetrieb versuchen die hier möglichst mit dem übergeordneten Markt irgendwie zu agieren. Also man kann dann mit so einem verteilten System auch wieder umschalten, Störungsfall oder Normalbetrieb und kann das Ganze stabil halten. Wie macht man das jetzt? Wie würden diese Agenten jetzt in Wechselwirkung treten? Haben wir im Prinzip so ein Verhandlungssystem, das läuft in Echtzeit und das bedeutet in diesem Falle, das läuft immer alle 500 Millisekunden, also ganz schnell, weil wenn jemand das Licht anmacht, muss ja auch schnell irgendwo ein bisschen was hochgeregelt werden, wenn das möglich ist. Und da ist einfach so, genau wie an so einem normalen Markt quasi, es gibt so Kurven, die Strom beziehen wollen, die sagen, okay, ich biete einen bestimmten Preis und dann und die einspeisen, die wollen einen bestimmten Preis haben und dann geht das hier mit einzelnen Verhandlungsschritten hier so durch, Runde 1 bis 10, die einen gehen runter, die anderen gehen hoch und dann kreuzt sich das und wenn sich zwei gefunden haben, wie an der Börse, sagt man, okay, das passt zusammen, so bis sich dann alle gefunden haben. Das ist so ein relativ rudimentärer, kleiner Minimarkt sozusagen, der aber ein sehr robustes Verhalten zeigt, weil man kann hier drüber auch dann garantieren, wenn man diese Kurven richtig einstellt, dass das immer nur eine bestimmte Zeitdauer dauert, weil das muss eben relativ schnell getaktet fertig sein. Dann hat man also wieder Agenten, der eine bietet, der andere kauft ein, die matchen sich, die verhandeln miteinander dezentral, um wirklich dann die Anlagen zu steuern. So, und so sieht das dann eben quasi aus. Ich habe dieses Bild mal vom anderen Projekt geraubt, weil das so schön war, aus einem Forschungsprojekt in Mannheim. Aber im Prinzip natürlich viele kleine Netzinseln, die erstmal versuchen, sich zu stabilisieren, bevor die irgendwo das übergeordnete Netz dann quasi belasten. Das ist sozusagen die Vision, die dahinter steckt. Und warum ist das so wichtig? Weil wir sind hier in der Verteilnetzebene, aber da kommen eben massiv erneuerbare Energien hin. Und das haben wir mal analysiert, hier eine DENA-Studie, Deutsche Energieagentur. Da haben wir für gerechnet, für alle Landkreise und Gemeinden in Deutschland, die mit hoher Lastdichte, mit geringer, mit viel Photovoltaik im Süden, mit viel Wind im Norden und so weiter. Und dann kam dann raus, also auch für die Verteilnetze, also nicht die Stromautobahnen, sondern alles, was da drunter liegt, 42 Milliarden oder bis zu 42 Milliarden bis 2030. Wenn man jetzt aber so intelligente Koordinierung macht und auch wieder sagt, naja, man muss nicht die Netze für die letzte Spitze auslegen und man versucht, das auf unterster Ebene quasi schon in Einklang zu bringen, dann kann man diese Zahl durchaus auch halbieren. Also da steckt dann auch eine Menge Geld drin. Das war das zweite Beispiel. Ja, und damit bin ich auch am Ende. Letztendlich haben wir gerade angefangen mit dem europaweiten System, mit hohem Bedarf an Sicherheit, Robustheit, Integration der erneuerbaren Energien. Und wir bauen gerade dieses System, was rund um die Uhr, 7 Tage die Woche läuft, im laufenden Betrieb um. Also wenn wir bei diesem Flugzeugmodell bleiben, wir wechseln gerade die Turbinen, während 3000 Flugzeuge fliegen. Das muss man sich bewusst machen. Diese Komplexität erfordert eben eine verteilte Koordination, denn wenn man das zentral macht, stirbt man wirklich an dieser Datenflut. Und deshalb ist eigentlich hier so Agententechnologie ein ganz schöner Ansatz für skalierbare Lösungen, weil dann, ob da noch ein paar mehr hinzukommen oder nicht, das passt immer noch. Wir hatten 2 Beispiele, die Lastflusssteuerung, Übertragungsnetz und das andere eben hier im Verteilnetz. Abschließend, eigentlich stellen wir uns das mit der Blackout-Vermeidung ja so vor, aber da arbeiten wir noch dran. Vielen Dank.